Jo, Thema heute, schwache Bisimilarität. Bei der schwachen Bisimilarität, da soll nun endlich das Tau seine Rolle ausspielen. Das heißt, das Tau soll in irgendeinem geeigneten Sinne unbeobachtbar werden. Das ist das, was wir meinen mit internen Aktionen. Das ist irgendwas, was im schwarzen Kasten stattfindet und das wir nicht sehen. Ja, gut, da muss man sich nun aber natürlich sorgfältig überlegen, was das heißt. Wir fangen mal an mit einem Beispiel. Wie immer, es dreht sich das Beispiel um Informatiker und Kaffeemaschinen. Wir haben ja also unverändert unseren Informatiker, der also publiziert und dann erstmal kräftig durchatmen und sich einen Kaffee holen, bevor er wieder publizieren kann. Und jetzt haben wir hier eine Kaffeemaschine und die Kaffeemaschine ist aber eine Bad Coffee Machine. Also bad jetzt nicht nur in dem Sinne, dass sie manchmal nicht richtig funktioniert, sondern die Kaffeemaschine ist diesmal kriminell. Also, was? Ja, schenkt schlechten Kaffee aus. Nein, das ginge ja noch. Nein, sondern, so, muss man schauen, wie geklammert war die Kaffeemaschine. So, also, sie kann sich anständig verhalten und also einfach die Münze entgegennehmen, Kaffee ausgeben und von vorne anfangen. Aber manchmal nimmt sie auch unsere Münze und fliegt dann nach Rio. So, das ist nun einfach zu formulieren, nimmt sie dann die Münze entgegen und fängt wieder von vorne an, ohne einen Kaffee auszugeben. Das ist ein noch schlimmer. So, und dann sehen wir uns natürlich das übliche System an, nicht? Also wir schalten den Informatiker parallel mit der Kaffeemaschine und verstecken das, das nenne ich mal gleich L, nämlich wie steht's? So, fangen wir mal an damit, dass wir jetzt ausrechnen, wie eigentlich das System aussieht. Bitte schön. Jo, wie sieht das aus?
Anmalen oder so ein?
Anmalen.
Ja, wir starten hier. Ja, von hier geht einmal ein V-Übergang weg, wo wir quasi das schlechte Verhalten von der Kaffeemaschine haben. Wir haben also ein Kaffee.cs parallel GCM ohne L. Ja, und einmal das normale Verhalten. Und hier haben wir noch ein paar davon. So.
Genau.
Und das da oben ist ja mehr oder weniger Deadlock. Von da geht es nicht weiter, weil Kaffee ist eine versteckte Aktion und GCM kannst du nicht anbieten und fertig. Genau. So, und wir hatten ja immer dieses System verglichen mit diesem sehr einfachen Prozess. Unseren Publish-or-Perish-Prozess, der also ständig nur Publikationen absondert. So. Und wir hatten irgendwann mal gesagt, also unser System mit der High-End-Kaffeemaschine, das sah ja in etwa so aus, nicht? Da wurde also publiziert, nicht? Dann gab es einen Tauübergang für Münze einwerfen und noch einen Tauübergang für Kaffee ausgeben und dann ging es von vorne los. Und wir haben gesagt, das wollen wir eigentlich also in etwa dasselbe ansehen. Ne? Wie sieht es damit aus? Die Taus sollen eben unbeobachtbar sein, ne? Dass sie nur zwei Taustellen zwischenzeitlich, das soll egal sein. Ist das mit dem System?
Das soll möglichst nicht äquivalent sein, weil es hat irgendwie die Möglichkeit, zwischendrin zu deadlocken.
Genau, es hat die Möglichkeit zu deadlocken, andererseits, ja, also ich kann das eigentlich nicht sehen. Ja. Wenn ich jetzt also einfach anfange, so nach dem Motto, ja, alle Taus lasse ich mal zusammenschnurren und was weiß ich, könnte da zum Beispiel auf die Idee kommen, also wenn zwei Zustände durch einen Tau verbunden sind, dann identifiziere ich sie zum Beispiel. Ja. Dann würde ich, wenn ich das mit dem System hier mache, ja, also die beiden zusammenschnurren lasse und die beiden zusammenschnurren lasse, ja, dann kommt genau das System raus. Durch Zusammenziehen der Tauübergänge.
Man muss halt gucken, dass die Zustände, die ich irgendwie zusammenführe, die gleichen Transitionen machen können.
Genau, nicht? Also selbst, nicht? Das heißt, mit anderen Worten, wir müssen nachher wieder sehen, dass wir einen passenden Begriff von Bisimulation kriegen. Ja, also das wird ja auch durch den Namen schon angedeutet. Nicht? Jedenfalls die naive Lösung, ne? Einfach Tauübergänge zusammenziehen, die klappt offenbar nicht, denn wenn ich diesen Tauübergang hier zusammenziehe, dann kriege ich ja wieder was, was genauso aussieht, wieder nichts. So, nicht? Das heißt also zu naiv darf man nicht gucken. Okay. Ja, nicht? Nochmal als Beispiel vorneweg. Die beiden Systeme identifizieren.
Ich würde schon
richtig. Bin ich also in anderen Worten so Taus vorne und hinten dran an so einer Aktion, die soll eigentlich nicht stören. So, dafür also folgende Definition. Auch jetzt, ich definiere jetzt erstmal so einen Hilfsbegriff, der sich an dieser Beobachtung hier orientiert, dass Taus vorne dran und hinten dran gewissermaßen nichts schaden. Das heißt, ich nehme mir her ein LTS mit den üblichen Komponenten. So, und ich definiere mir jetzt eine neue Zustandsübergangsrelation, die schreibe ich mit Doppelpfeil. Die definiere ich so. Ich sage, ein erweiterter Alpha-Übergang oder eine erweiterte Alpha-Transition, ja, besteht aus erst beliebig vielen Tau-Transitionen. Beliebig viele, inklusive gar keiner. Dann einer normalen Alpha-Transition und dann wieder beliebig vielen Tau-Transitionen. Ich schreibe hier Semikolon für diagrammatische Komposition von Relationen, weil die irgendwie intuitive ist. Ist klar, was das heißt mit der diagrammatischen Komposition? Ja, das heißt erst das, dann das, dann das. Ja, Kringel würde es umgekehrt heißen. Gut, das ist ein symmetrischer Ausdruck, insofern ist es hier egal, ob ich Kringel schreibe, aber das erklärt sich leichter, wenn ich Semikolon schreibe. So, das schreibe ich für beobachtbares Alpha, also für Alpha ungleich Tau. Ich muss also noch sagen, das ist ein erweiterter Tau-Übergang. Und ich sage, ein erweiterter Tau-Übergang sind beliebig viele Tau-Übergänge inklusive gar keine. Warum muss ich das extra definieren?
Weil ansonsten gar keine.
Genau, ansonsten müsste ich mindestens einen Tau-Übergang machen, das verlange ich nicht. Ja, ich lasse also gar keinen Schritt als einen erweiterten Tau-Übergang zu. So. Jetzt brauche ich zwei LTS. Einen mit einem Index, der nachher enttäuschenderweise 0 über 1 und 2 läuft, TI. So, nicht? Die besteht aus den üblichen Zutaten. Ja, wie immer schreibe ich den Index hier explizit an die Zustandsmenge ran. Hier, dass kein Index an Act steht, heißt, die Aktionsmengen sind wirklich auf beiden Seiten die gleichen. Das hier heißt natürlich nicht, dass die Zustandsübergangsrelationen auf beiden Seiten die gleichen sind, sondern nur, dass ich keine Lust habe, überall die anzuschreiben. So, und 2. Das sind also LTS. Gut, jetzt definieren wir, was eine schwache Bisimulation ist. Eine Relation S Teillänge von Q1 kreuz Q2, also gleicher Typ wie bei einer Bisimulation. So, so ein Ding heißt eine schwache Bisimulation. Ist zwischen den erweiterten Systemen, also wenn S zwischen den gleichen Systemen wie vorher eine Bisimulation ist, jetzt aber mit der ursprünglichen Transitionsrelation ausgetauscht gegen die erweiterte Transitionsrelation. So, mit der Definition zu überprüfen, dass das tatsächlich eine schwache Bisimulation ist, wenn ich es mal angegeben habe, ist tendenziell unangenehm. Warum? Nun ja, wir übersetzen uns das. Das heißt, wenn ich sowas habe, ich male jetzt dasselbe Viereck, wie Sergej vermutlich beim Thema Bisimulation gemalt hat, ja, wenn ich, wann immer ich so einen, den ganzen Leben Übergänge heißt es Q, ne? Q'. Wann immer ich so ein angefangenes Viereck habe, ja, dann kann ich das vervollständigen. Das heißt, ich habe hier rechts einen erweiterten A-Alpha-Nachfolger R' zum Beispiel. Und dieser Nachfolger R' steht wieder in der schwachen Bisimulation zu dem Nachfolger Q', den ich für Q vorausgesetzt hatte. So, das muss ich natürlich in beiden Richtungen machen, ja, also so rum und so rum. Und das muss ich machen für alle erweiterten Alpha-Übergänge, die Q macht. Das sind tendenziell viele, nicht? Weil ich eben beliebig viele Taus daran hängen habe und sobald irgendwo vielleicht mal da Tauschleifen drin sind oder irgend so ein Quark, ja, das sind das sogar unendlich viele. Ja. So, nicht? Das heißt, eine Tauschleife an sich macht noch nicht unendlich viele draus, weil das ja immer sehr weniger drin sind, wo die Schleife vorbeikommt, aber. Es können im Prinzip jedenfalls, wenn das System an sich endlich verzweigend ist, ja, normal reicht mir ja, dass das System endlich verzweigend ist, dann hätte ich also pro Zustand nur endlich viele Nachfolger zu überprüfen. Aber selbst dann, wenn das System endlich verzweigend ist, können das also unendlich viele sein. So, und deswegen folgendes Lemma, es ist ja eigentlich auch offensichtlich, wie das funktioniert. Es ist genau dann eine schwache Bisimulation, wenn folgende, ja nicht einfacher aussehenden oder zu formulierenden, aber einfacher zu überprüfenden Bedingungen gelten. Also zwei, nämlich erstens, wenn zwei Dinge in der Relation stehen, also wenn Q in Relation S zu R steht, dann, So, jetzt käme normalerweise nach einem erweiterten Alpha-Übergang nach R, aber das können wir ersetzen durch Kuh macht einen normalen Alpha-Übergang nach, ja? Dann folgt es existiert ein R'. So dass R einen jetzt erweiterten Alpha-Übergang nach R' macht. Und Q' in Relation S zu R' steht. Ich mal wieder das Bild. Ich habe ursprünglich vorausgesetzt, Q steht in Relation S zu R. So, hier unterscheidet sich das Bild von dem rechten. Q macht einen normalen Alpha-Übergang nach Q'. Soll R' existieren. So dass es hier einen erweiterten Alpha-Übergang gibt. Und Q' in Relation S zu R' steht. So, das ist die erste Bedingung und zweitens sagt man einfach umgekehrt, ja, das muss auch genug dann funktionieren, wenn die R' einen normalen Nachfolger R' hat, muss Q den mit einem erweiterten Nachfolger imitieren können. So, das sieht jetzt besser aus, nicht? Denn jetzt habe ich hier praktisch die Voraussetzung verschärft, die Aussage insgesamt also abgeschwächt. Ja? Es reicht, das zu zeigen für die normalen. Das muss natürlich Q' heißen. Das ist Quatsch. Ja. Wie im Bild, ne? Also richtig ist das Bild. So, nicht? Das heißt, die Bedingung, also die Definition ist jetzt auf dem Wege sehr ähnlich wie die der normalen Bisimulation, nur dass eben hier rechts ich den normalen Alpha-Übergang, den R machen muss, ausgetauscht habe gegen einen erweiterten Alpha-Übergang. Das heißt, es ist hier jetzt leichter, so einen R' zu finden. Es sind also, nicht? Das heißt, es ist leichter für eine Relation, eine schwache Bisimulation zu sein, als eine starke Bisimulation zu sein. Gut, wie man das also von dem Wort schwachen auch erwartet. Ja. Und insofern sind dann auch mehr Zustände schwach bisimilar als Zustände bisimilar sind. Gut, das sollten wir mal ausdrücklich festhalten. In der Ecke. Also ich schreibe. Ich glaube, Sergej hat das Symbol nicht schon für Bisimilarität, für starke Bisimilarität verwendet. Also ich wollte es jetzt für schwache Bisimilarität verwenden. Also, das schreiben wir und wir sagen, sagen wir genau dann, wenn ein S existiert mit S ist eine schwache Bisimulation und es gilt USR. Na, also zwei Zustände sind dann schwach bisimilar, wenn eine schwache Bisimulation existiert, die die beiden in Beziehung setzt. Das ist nicht nur ein Zungenbrecher, man muss auch beim Schreiben sich immer konzentrieren. Ja? Das heißt wie similar, aber wie Simulation. So, okay. Ja, wird also Zeit, mal unsere Zielbeispiele zu überprüfen. Ja. Das ist hier eine, wenn es denn hoffentlich klappt und wir den Begriff richtig gewählt haben, sodass unsere Zielbeispiele auch klappen, das ist hier eine schwache Bisimulation, die uns über die Wurzeln in Beziehung setzt.
Wenn man identifiziert die linken oberen beiden mit den rechten oberen und die unteren jeweils.
Ja, und bunte Kreide haben wir keine, also ich mache mal Striche. So. Ja, was muss ich prüfen, wenn ich prüfen will, dass das tatsächlich eine schwache Bisimulation ist? Das Diagramm hinmalen, genau. Wie viele Diagramme muss ich da malen?
Zwei kann ich vielleicht. Eins für links oben machen, links Mitte und eins für. Wobei, nee, es müsste eigentlich eins reichen, weil. Ja, es müsste eins reichen von rechts oben nach rechts unten.
Ja, du brauchst aber beide Richtungen, oder?
Man braucht erstens beide Richtungen, ja.
Und? Ja, aber den Traumübergang.
Ja, fangen wir doch einfach mal an, die Diagramme hinzumalen und dann gucken wir, ob das dann noch wieder reicht. Vielleicht geben wir den Kindern mal einen Namen, damit wir wissen, wo wir sind. Die links heißen vielleicht 1, 2, 3 oder sowas und die rechts heißen
keine Ahnung. Q-Index, ja.
Oder Q1, Q2, Q3, genau. Und rechts heißen sie R, ne?
Gut, das heißt, also das erste, was ich quasi machen würde, wäre Q2, Q3. Gibt es einen? Und jetzt ist die Frage, warum? Also, wir behaupten ja quasi, dass.
Ja, das Ding nennen wir mal S, ja? Also wir haben also S genau. Zwischen Q2 und R1, ne?
R1 und... Ja. Dann muss man halt gucken, wenn R1... Das kann man zum Glück ein Alpha machen.
Ah, das ist aber nicht... Oh, egal.
Okay, denken wir uns das ab. Und kommt dann zu R2. Und jo. Das sollte dann halt tunlich in Relation S zu Q3 stehen.
Und Sie da das wissen. Das ist. Jo, das ist 1.
Gut, dann muss man, braucht man natürlich die andere Richtung, dass R1 kann Alpha machen und dann muss das mitmachen, also quasi hier den richtigen Pfeil und da den gepunkteten.
Genau. Ja, das kann nicht wirklich alles sein, denn sonst wäre es ja sogar eine starke Bisimulation und das haut ja irgendwie nicht hin. Ne?
Na gut, man kann jetzt noch, oder der Punkt, was man jetzt noch haben will, ist, dass der hier wie schwach bisimilar zu dem ist.
Ja, also haben wir es ja auch hingemalt, ne?
Und so um die Regel geht, hat der eine einfach nur einen A-Übergang. Das heißt, ich würde anfangen, R1 hinzuschreiben. Und behaupten, dass der in S zu Q1 steht.
Naja, wir wissen, dass er in S zu Q1 steht. Wir zeigen, dass S eine Bisimulation ist. Na, also wir haben S definiert. Okay. Also S soll definiert sein durch abgestrichene Linien. Ja?
So. Okay, ja, so. Genau. Und R1 macht ein A zu R2. Und jetzt kommt der Doppelpfeil hier, der uns macht, dass man da oben das Tau dazu nehmen kann. Und R2 steht in S zu U3. Und ja, das ist gestrichen, ne? Genau. Genau, aber das funktioniert, weil gestrichen doppelt.
Ist man schon fertig.
Ich weiß nicht, ob man dazu eine andere Richtung braucht.
Ja, man braucht eigentlich immer andere Richtungen. Ne? Man nimmt sich die Kabel in beiden Richtungen vor, guckt immer, dass das rechte alles nachmachen kann, was das linke macht, und dass das linke alles nachmachen kann, was das rechte macht.
Das heißt, dieses Alpha hatten wir ja definiert als nicht Tau, oder?
Nee, also das ist jetzt ein beliebiges Alpha.
Okay, was heißt
also das? Ne, die Alpha ist für uns immer eine beliebige Aktion.
Gut, das heißt, ich kann auch ein Q1 macht nach Q2 mit, das ist halt zufällig Tau. Und Q1 steht in S zu B1 und das muss jetzt irgendwas machen, sodass am Ende ein S zu, was hatten wir behauptet, Q2 ist auch T1 rauskommt. Okay, ja. Ja, dann macht es Sinn, das nochmal nachzugucken, weil sonst wäre das Beispiel mit der kaputten Kaffeemaschine gegangen, oder?
Das sehen wir sowieso gleich noch, kann ich jetzt gerade gar nicht beurteilen.
Genau, aber das ist ja quasi ein heißt der schwacher Tau, heißt schon so, oder? Weil er null den Input
verschlägt. Ja, auch nicht, das ist einer der Tau-Übergang, in diesem Fall mit null Schritten. Nicht da sehen wir jetzt, warum das so ist. Ja, nicht? Also wir lassen hier null Schritte zu. Wenn wir mindestens einen verlangen würden, dann schritten wir hier auf den Schlauch, nicht? Dann hätten wir da nichts. Okay, und natürlich nicht, klappt das auch umgekehrt. Das heißt also, wenn ich hier den Tau-Übergang dahinter habe und hier nur einen A-Schritt, ja, dann kann ich natürlich das auch so zusammensetzen. Da sehen die Diagramme dann sehr ähnlich aus, nur dass eben diese beiden hier erst im zweiten Schritt kommen. Ne? Gut. Wie sieht es hier aus?
Ja, das sollte auch funktionieren.
Wie sieht die Relation aus?
Alle Punkte gehen auf den einen.
Ja. Alle auf den einen. Ja, machen wir mal hin. Leute, ich kann das irgendwie so schnell irgendwie so. So. Ja, nicht gut. Da müssen wir mal wieder ausrechnen, dass das klappt. Nicht? Gut. Wenn wir die jetzt mal Q1, Q2, Q3 nennen und den da R, machen wir mal nur das interessante Paar, ja, also Q1 und S nach R. Das ist nicht das interessante Paar. Das interessante Paar ist das, wo hier Q2 steht. Also, nee, das ist das interessante Paar. Allerdings ist hier der interessante Fall der, wo das R links steht. Ne? Machen wir also was dran erkennen. Das nicht, also wie vervollständige ich das? Also erstmal, was muss ich überhaupt machen?
Ja, R macht einen Schritt. Und geht wieder zu R und jetzt muss ich ein Doppelfeierrahmen, der von Q1.
Nee, der interessante Fall ist doch hier um 2, ne? So. Oder 3 sogar. Das ist doch egal.
Das ist ganz halt einer.
Nicht? Also.
Ja, von Q2 brauche ich jetzt einen Doppelfall, der irgendwo zwischen 0 und 0 steht. Und am Ende äquivalent zu.
Also geht er nach.
Schwach, diesen, ja. Dann geht er nach, wenn er gepublished haben muss, mindestens Q2.
Mindestens Q2 ist richtig. Habe ich andere Auswahl?
Ja, ich kann ja, also ich kann nach Q3 und ich kann auch einmal weiter rum bis Q1.
Genau, ne? Also ich kann hier alle hinmalen. Ja? Also, nicht? Also selbst Q3 ist also richtig, ja. Also, ne? Also ich könnte hier sogar Q3 hinschreiben, auch wenn ich denke, ja, das ist ja nur Tau, da findet ja kein Papier statt. Und dann laufe ich halt einmal mehr rum, als ich muss. Jo. So, das ist das Beispiel. Und nun kommt der Lackmustest. Ne? Dieses System hier ist dieses System hier, schreibt die Seminar zu dem da. Nein, weil wir haben, also nehmen wir an, es wäre so, wir schauen uns alle möglichen Relationen an und die einzige Möglichkeit ist, dass alle Zustände rechts auf den einen links gemappt werden.
Ist das die einzig mögliche Relation?
Wir haben links nur einen.
Ja.
Irgendwelche Zustände nicht zu mappen, ist das möglich?
Aber hallo.
Ich will nur zeigen, dass zwei Zustände wie sie klar sind. Ja, also ich will zeigen, dass dieser hier und der da wie sie klar sind. Nicht das Beispiel. So, und die anderen, wenn ich damit durchkomme, kann ich damit zum Beispiel aufhören, weiß ich nicht, ob ich damit durchkomme. Ja? Also es ist keine Verpflichtung da, dass also eine Leasing-Modulation links oder rechts irgendwie total sein müsste. Ja? Keineswegs. Es gibt einen Begriff, der das verlangt, das nennt sich dann totale Bisimulation, aber darüber reden wir nicht. Naja, also wir müssen irgendwie nachweisen, dass wir gezwungen sind, bestimmte Dinge in Relation zu setzen, die dann uns aus der Weise finden. Das kriegt man am besten raus, indem man mal so ein paar Diagramme anfängt zu malen und dann mal versucht zu sehen, was also alles in dieser Relation S sein müsste.
So, haben wir schon eine Theorie.
Ja.
Ja, man kommt nicht so richtig damit durch.
Ja, ja, was passiert denn alles?
Also, na gut, also ich habe angefangen.
Also, und halt. Themen, wo wir nicht wegwischen,
da die untere Hälfte.
Die das Lemma brauchen wir ja noch. Das Lemma, das ja wohl noch keiner gemeckert hat, haben wir noch nicht bewiesen. Nicht, also das sollte schon noch stehen bleiben.
Angefangen zu sagen, wir haben hier gewiesen. Der hat die ganze Zeit abgelöscht. Und die ursprüngliche Behauptung war jetzt mal, dieses System da ist irgendwie das gleiche. Das heißt, Gut, genau. So, das heißt, ursprünglich sagen wir mal, R und Q1 sind irgendwie schwach bisimilar.
Also in Relation. In Relation. Das heißt, wir nehmen an, wir hätten eine schwache Bisimulation, geben wir einen Namen, die heißt einmal S und das wäre RSQ1. Ja?
So. Dann kann man das nachgucken, ob das dann irgendwie so ist. R macht den Schritt und published. Und Q1 kann das auch. Und ist dann meinetwegen in Q2. Das heißt, S muss irgendwie, da kommt man wieder zu R, S muss die zwei irgendwie auch.
Ja, muss es das?
Ja. Also es muss nicht Q2 sein, das kann
es
auch.
Es muss nicht Q2 sein,
nicht aber Q2 sein. Ja, klar, das, okay, da fangen die Probleme also schon an. Ja? Gut, also wir können ja mal ausprobieren, ob es Q2 sein könnte. So, ne? Also es ist eine Fallerscheinung. Also wir kommen nicht drum rum, ja, jetzt also mal zu sehen, was alles passieren kann gewissermaßen. Kermitz, was passiert?
Das heißt, im Prinzip steht da Q, alle, die ich mit beliebigen Taus noch erreiche.
Also oder eigentlich steht da, Frage, also, jetzt ja, nicht? Also es gibt im Grunde drei Stück, ja, die da in Frage kommen. Ja, also nee, es gibt sogar vier. Ne?
Ja.
Also im Prinzip könnten es alle sein.
Ja.
Moment, Q2. Q1.
Achso, doch, ja, doch. Das kann sogar Q1 sein. Sorry. Nee, das kann auch Q3 sein.
Im Prinzip reicht es für. Also, wir müssen ja nur den schlechten Fall finden, oder?
Nein, wir müssen zeigen, dass wir von der Annahme, dass S eine Bisimulation ist, die R und Q1 in Beziehung setzt, auf einen Widerspruch stoßen.
Aber reicht es nicht zu sagen, wir gehen da unten zu Q3?
Ja, aber gerade probieren wir aus, was es sein könnte, und du musst gefühlt fertig backtracken, bevor du sagen kannst, es geht auf jeden Fall nicht.
Ja. Genau, also wir können zum Beispiel zeigen, dass es Q2 nicht sein kann. Ja, da können wir gleich das nächste Quadrat malen, wo das auch dann schief geht.
Ne? Also angenommen, es wäre Q2, dann das Fiese ist, wenn Q2 den Schritt macht, dann kann es zum Beispiel zu Q3 gehen. Und wir hatten gesagt, S setzt die zwei in Relation. Und naja, dann findet man da nichts, was irgendwie.
Nichts. Wieso? Ist doch ein erweiterter Tauübergang zu R.
Ja. Der Bond, ja. Ja, stimmt, da geht.
Also wir beobachten, ja, also wenn also Q2 in Relation S steht, dann muss auch Q3 in Relation S stehen. Okay, fair enough, ja? Ist dann so. Okay. Wie sieht es damit aus?
Jetzt geht es aber kaputt.
Jetzt geht es kaputt.
Nee, andersrum muss man sagen, oder? Also jetzt kann ich sagen, R macht einen wie auch immer Schritt.
Ja, das kann ich mal einen, na genau.
Und wir hatten gesagt, R und Q3 sind in S und jetzt kann er nicht mehr.
Genau, jetzt ist er. So, also wir stellen fest, also Q3 darf nicht in Relation S zu R stehen und weil das nicht der Fall ist, darf es Q2 auch nicht sein. Okay, nächster Kandidat oder was?
Ja, dann.
Also das können wir festhalten so irgendwie, ja, also, nicht, also wir halten fest, also R und Q3 nicht, stehen nicht in Relation und Q2 auch.
Ja, dann können wir. Macht das irgendeinen Unterschied? Hilft es uns, wenn wir Q1 machen und dann später sagen können, das kann dann auch nicht viel sein? Geht nicht so richtig.
Ja. Also,
Es ist also Q4 und Q1 machen erkennbar keinen so ganz richtigen Unterschied. Nicht? Also, aber nehmen wir erstmal Q4.
Jo. Also, tut was immer tut. Und wir bauen quasi das da oben mit als Folgezustand.
Achso, ihr könnt übrigens das Quadrat ja gleich abhaken. Ja, wir müssen uns um das Quadrat gar keine Gedanken mehr machen. Das können wir gleich erledigen. Wie?
Welches ist das rechte?
Ne, das ist das linke Rohr. Also wir fragten uns ja, was schreiben wir da rechts unten in die Ecke, ja?
Moment, ja. Das links oben ist doch jetzt schon kaputt, weil wir wissen, dass Q2 nicht
geht. Ja, wir wissen, dass Q2 nicht geht. Wir suchen also noch nach dem.
Viel geschickter, wenn wir die Qs auf die linke Seite packen, damit wir dann nur noch Rs auf der rechten Seite haben, damit wir dann eine Eindeutigkeit haben.
Ja, jedenfalls, ja, genau, das ist sehr richtig. Ja. Also wir suchen in der falschen Richtung gewissermaßen. Denn hier rechts, wir können ja Q1 hinmalen. Ja? Und von Q1 wissen wir schon, dass das in Relation S steht.
Ja.
Ja, das heißt, also das Ding da, das lässt sich mit Q1 vervollständigen und damit ist die ganze Suche mit R auf der linken Seite schon gestorben. Also mit R auf der linken Seite klappt es offenbar. Ja, denn R macht nur einen einzigen Übergang und den können wir nachschieben.
Wir haben da einen Q1 und das funktioniert.
Und das funktioniert und dann war es das. So, also sehr wichtig, jetzt sollten wir mal gucken, was passiert, wenn die Qs links stehen. Ja?
Ja, wenn die Qs links stehen, dann geht es dann kaputt.
Sorgfältig sein hier, also das sieht so symmetrisch aus, also wir wissen, die Relationen liegen nicht vor. Ne?
Das ist wahr, ja. Ah, das heißt, man möchte die vielleicht mal ausprobieren in der Analyse.
Du kannst ja von Q2 zum Beispiel nehmen und von Q2 kannst du nicht, weil Q2 über Q2 ist nichts.
Na gut, eigentlich wissen wir, dass Q1 in Relation zu R steht, das haben wir mal angenommen und das wollen wir irgendwie voraussetzen. So, Q1,
dann musst du noch minus 1
nehmen. Das ist jetzt ein Minus, genau, schreiben wir es mal hier mal ran, S minus, genau. Ja, ein bisschen mehr Geschichte, aber ist auch gut so.
Genau.
Gut. Ja, da funktioniert es.
Moment, ja, je nachdem, wie rum das S jetzt laufen soll. Ja,
also das S ist doch von dem R zu den Qs.
Genau, wenn das S von dem R zu den Qs läuft, dann müssen wir hier festhalten, dass Q3 links stehend nicht in Relation S minus zu R steht. Ne?
Also unten sind sie natürlich auch nicht.
Ja, genau. Ja, gut, ich wollte jetzt, es ging schneller, da das Minus ranzuschreiben, als das R und das Q zu vertauschen.
Jo, Q1 tut einen Schritt und er musste irgendwie mitfallen, aber es sieht da halt nicht so clean aus. Und weil der linke nur einen Schritt tut, ist er hier definitiv in Q2. Das heißt, daraus folgt dann wirklich, dass die in S-Relation zu einer stehen müssen.
Und damit?
Ja, dann haben wir den Widerspruch.
Genau.
Reicht das schon?
Das reicht schon. Ja. Wir haben gesehen, dass das nicht angeschnitten gehen kann, das Diagramm steht da oben. Ja. Also zwar die zwei Diagramme, die jetzt folgen. Ne?
Ja. Okay.
Jo, haben wir also gesehen, nicht? Bestens klappt alles, also die erwünschten Beispiele klappen und das unerwünschte Beispiel klappt nicht. Das ist genau das, was wir haben wollten. Damit können wir das jetzt auch tatsächlich wegwischen und das abgemacht haben.
noch fehlt, ist. Ja, du weißt, das ist ja. Also, gut, wir behaupten eine Äquivalenz. Die eine Implikation ist trivial, ja, nämlich die von Schwarz-Abwiesen-Modulation, wie wir sie definiert haben, zu dieser Bedingung hier, naja, weil ja das hier ein Spezialfall ist von dieser allgemeineren Bedingung, die wir ursprünglich verlangt haben. Ne? Das heißt, das, was wir eigentlich zeigen müssen, ist also die umgekehrte Richtung, dass also diese schwächere Bedingung erreicht. Nehmen wir uns das also her, ja, wir nehmen uns her einen erweiterten Alpha-Übergang nach Q' und dann einen ein R, das in Relation ist zu Q'. So, jetzt machen wir haben ja generell jetzt zwei Fälle bei diesem erweiterten Übergang, nicht Tau und nicht Tau. Fangen wir mal an mit Tau. Nicht? Bei 1 ist Alpha gleich Tau. So, das heißt, wir haben also jetzt n Tau-Übergänge, normale, von Q nach Q' für irgendein nicht negatives n. Gut, das schreit nach Induktion, ja? Und zwar über n. Induktionsanfang. Gleich Q'. Ja. So, wir suchen jetzt das R'. Ja. Was haben wir? Ich habe hier von R nach R habe ich ja einen erweiterten Tau-Übergang und R steht auch wieder in Relation S zu Q, denn das hatten wir ja vorausgesetzt. Ja, Schritt von N nach N plus 1. Dann sieht das also so aus, nicht? Ich habe hier Q' natürlich, nicht? Also ich komme nach Q', indem ich erst n Tau Schritte mache und dann noch einen, nicht? Den Kind zwischendurch gehen wir mal einen Namen, das ist Q'. Ich stehe in Relation S zu R. Nun entstehe ich jetzt erstmal die Induktionsvoraussetzung zu, für n klappt es schon. Ja, das heißt also für n bekomme ich hier einen erweiterten Tau-Übergang in R', sagen wir mal, das steht in Relation S zu Q'. Das ist also hier eine Reduktionsvoraussetzung. Ja, und jetzt, also in der Situation der Voraussetzung, wir haben hier einen einfachen, einen normalen Tau-Übergang, ja, kommen jetzt also hier noch einen erweiterten Tauübergang nach Kapstrich. Das ist hier N.V. schreibe ich mal nach Voraussetzung, sondern heißt es nach Voraussetzung des Lemmas. Es gilt und natürlich haben wir dann auch insgesamt einen erweiterten Tauübergang von R nach R' und sind fertig. So. So, und jetzt machen wir Fall 2. Das ist dann logischerweise Alpha ungleich Tau. Haben wir schon. Ja, ich mache einfach mal das Diagramm. Also, Q macht jetzt einen erweiterten Alpha-Übergang nach Q'. Das heißt, es kommen erstmal ein paar Tau-Schritte. Die sind ja ein erweiterter Tau-Übergang. Tauübergang nach, mit den Strichen ist das auch irgendwann mal zu viel, also ich nummeriere jetzt mal, also Q1, dann kommt ein normaler Alpha-Übergang nach Q2, ja, und dann kommen wieder ein paar Tauschritte, sprich ein erweiterter Tauübergang nach Q'. So. Und Q steht in Relation S zu R. So, das mit den erweiterten Tauübergängen, das haben wir ja schon abgehakt, das ist Fall 1. Demnach bekommen wir hier R1, einen erweiterten Tauübergang und R1 steht in Relation S. So, hier bekommen wir jetzt, also hier sind wir in der Situation der Voraussetzung. Da steht das Diagramm noch, ja, wir haben einen normalen Alpha-Übergang und einen S-Partner von Q. Wir bekommen also hier einen erweiterten Alpha-Übergang nach Voraussetzung. Nicht? In etwas, das nehmen wir mal R2, das in Relation S zu Q2 steht. Ja, und hier sind wir wieder in der Situation von Fall 1. Wir haben einen erweiterten Tauübergang. Wir bekommen also hier einen erweiterten Tauübergang in R', das in Relation S zu Q' steht. Und natürlich, wenn ich hier einen erweiterten Tauübergang, also beliebig viele Taus mache, und hier einen erweiterten Übergang, dann nochmal beliebig viele Taus. Dann ergibt das insgesamt einen erweiterten Alpha-Übergang. So, das war das Lemma. Ja, jetzt gucken wir uns noch ein paar Beispiele an. Nehmen wir mal einen divergenten Prozess. Das macht er. Er rüdelt irgendwie vor sich hin, ohne dass wir das sehen. Und fängt wieder von vorne an. Andererseits haben wir 0. Ich weiß, similar oder nicht? Also praktisch Live-Lock gegen Deadlock, ne?
Das ist schwach wie similar.
Das ist schwach wie similar. Einmal, ja, wie sieht es aus? Wie sehen denn überhaupt die Diagramme aus? Also die vielleicht einmal malen einfach.
Vielleicht noch eins ein, weil das ja also die Quantenanzierst du über 0 Dinge.
Genau.
Und links kannst du eine Raumsache und hast sitzt. Dann einen erweiterten Tau rechts und fertig.
Ja, nicht, das ist das Entscheidende, nicht, also der Deadlock kann was in den Deadlock nachmachen, indem er schlicht und einfach nichts tut. Okay. Schwach bisimilar oder was ist das? Das ist ein R, was auf sich mit Tau. Der soll mit Tau zu sich sein.
Was? Ein Pfeil? Ja, der Pfeil ist nicht so geschrieben. Moment.
Ja, ja, genau. Das sind ja nicht so viele, nicht? Also ja, genau. Aber man fängt, glaube ich, an mit Q1 in Relation zu R1. Dann hat man einen Tau-Übergang. Und zwar nach R1. Und hier steht Q3, genau.
Rechts hat man auch noch eine Wahl, weil eben der andere nicht silent ist nach
genau.
R2. Ne?
Und jetzt kann man sagen, von R1, was ja,
was nach hier in Relation steht mit Q3. Und das macht einen A-Übergang und ja, hier ist es. Genau. Ja. So, nicht mit anderen Worten, nicht? Also der Live-Log, ja, der wird schon erkannt als solcher. Ja, also wenn man die schwache Bisimilarität erkennt, dass dieses System hier in Live-Log läuft, der wird behandelt wie ein Deadlock praktisch, nicht, dass man daran sieht, dass eben Diff und Null schwach bisimilar sind. So, und das passiert eben auf der rechten Seite nicht, die kann nicht in Live-Log laufen und das wird also hier von schwacher Bisimilarität unterschieden. Ja, mal die. So. Da haben wir hier so zwei Sätze, die sich gegenseitig rekursiv aufrufen können oder einmal A, einmal B sagen und dann terminieren. Kann man sich andererseits den da vorstellen. Ja, also statt ständig zwischen A und B zu wechseln, bis er sich entscheidet, gleich sich überlegt, ob er jetzt A sagt und terminiert oder B sagt und terminiert. So, statt bisimilar oder nicht? Malen wir erstmal das Diagramm an.
Diagramm hat sich ja schon jemand fertig, nicht? Oder einfach mal in die Tafel kommen zusammen drüber nachdenken.
Ja, das rechte Diagramm ist einfach, man hat diesen Gänger da und dann wieder A oder B und A ist 0. So. Und das linke hat halt ein A, das A drin wird und nach 0 geht oder sagt Tau und ist dann ein B, das kann auch B sagen und dann 0 oder es geht wieder zurück zu A mit Tau. So.
So, jetzt erstmal gefühlsmäßig. Ist das Gefühl schwach wie similar, die beiden, oder eher nicht?
Ja.
Gefühl schwach wie similar. Alle der Meinung?
Ja, aber man hat dieses.
Also, was könnte einen denn jetzt mal, selbst wenn man jetzt gefühlt der Meinung ist, dass das schwach bisimilar ist, daran zweifeln lassen, dass das wirklich dasselbe ist?
Man könnte auf die Idee kommen, es macht einen Unterschied, ob man in Bar A oder B anfängt.
Ja, ich kann ja immer silently in den anderen, also das würde ich nicht.
Also, wenn irgendwas, dann eher, dass der ja beliebig lang zwischen A und B kreisen könnte.
Der linke hat einen Live-Lock, nicht? Der könnte schlicht und einfach endlos auf der Stelle treten, das kann der rechte nicht. Na, also da könnte man schon mal auf die Idee kommen, dass das vielleicht nicht dasselbe ist. Ja gut, machen über das jetzt, also über Gefühle kann man viel diskutieren. Ja, ist es denn so? Sind sie schwach wie similar oder nicht? Sie sind nämlich, also was ist die Relation?
Naja, A, B wird mit dem linken vom rechten vereinbart und so müssen.
Ja, genau. Ja, was müssen wir dazu jeweils überprüfen?
Sechs Diagramme.
Genau, sechs Diagramme, nicht? Davon sind die meisten sehr leicht, ne? Also die einen A-Schritt machen und einen B-Schritt machen, die kann ich offenbar leicht machen. Also die interessanten sind die mit den Taus, nicht? Also wo links dann Taus passieren. Mal eins von rausgreifen, also wo A einen Tauschschritt nach B macht.
Wie heißt das denn hier? Ja gut, das macht einen Tauschschritt und das Einzige, was der silent machen kann, ist halt ein, er tut nichts. Ein erweiterter Tauschschritt ist und ist dann wieder ein R.
Genau.
Und
ja.
Dann muss B auch in S und R stehen, aber das tut es ja, wenn man das vertauscht.
Genau.
A und B dann passt.
Okay, nicht? Das heißt also, dem anscheinend vorherrschenden Gefühl, dass also die beiden Systeme beobachtbar gleich sind, dem entspricht auch hier unser formaler Begriff der schwachen Bisimilarität. Und das, obwohl, wohlgemerkt, ja, das System links unbestreitbar einen Live-Lock hat und wir eigentlich vorher gesehen hatten, dass die schwache Bisimilarität Live-Lock behandelt wie Deadlock. Nicht? Und das ist durchaus was.
Es ist wieder vom Gefühl her, aber es ist nicht ganz so schlimm, weil es kein auswegloser.
Es ist kein auswegloser Live-Lock, ja. Also trotzdem könnte es da eigentlich immer auf der Stelle laufen, aber dazu müsste es sich ziemlich komisch benehmen. Ja, also es hat immer einen Ausweg an jeder Stelle, aber es nimmt ihn nie. Und der Begriff, der da in der Nebenläufigkeit kommt und der also oft eine Rolle spielt, ist der Fairness. Ja, also ich kann, Fairness heißt, wenn jemand endlos oft an meine Tür klopft, dann sage ich nicht immer nein. Ja, also wenn ich der Druckerserver bin und jemand schreit unendlich lange hier, weil er was drucken will, dann schüttel ich nicht unendlich lange mit dem Kopf. So, das ist der Begriff der Patches. Ja?
Ein sehr unrealistischer Drucker.
Ein sehr unrealistischer Drucker, ja. So, und das konkret hier heißt. Das heißt Fair Abstraction from Divergence, okay, also man könnte also Fair Abstraction von Divergenz sagen, okay, oder, ne, also das ist zwar eine Divergenz hier, ja, also das System könnte im Prinzip hier stecken bleiben, aber wir unterstellen eben Fairness, also abstrahieren von solchen Verhaltensweisen, wo also immer wieder der Ausweg ignoriert wird, ab, weg und sagen, also gut, das wird jetzt hier gestrichen, wir identifizieren das abstrakt mit diesem System hier aus Gründen der Fairness. Und also um jetzt wirklich zu definieren, was Fair Abstraction, was man natürlich mit F schreibt, das ist sowieso ein bisschen verunglückt hier, so. Was Fair Abstraction eigentlich ist, ja, da müsste man sich ganz schön krumm legen. Müsste man also erstmal definieren, was ein Liveblock überhaupt ist und wann also man einen Liveblock fairerweise streichen kann, wann er also immer einen Ausweg hat und so, ja. Da müsste man also schon ganz schön vor sich hin spafeln und unser einfacher Begriff von Weak by Simulation, in dem wir das nicht eingebaut haben vorher, der leistet das von allein. Nicht? Also, ja, das zeigt eben, das ist, oft ist
ganz blöde Definition.
Oft ist besser als zahlreiche Heuristiken sich auch zu sammeln, ja, wie diese hier, ja, ist es schlicht und einfach mal das Richtige zu tun. Ja, das kann man, also eine andere Stelle, auch wenn das überhaupt nicht mein Gebiet ist, eigentlich ist so denn, das, was man so im Kalman Fischer sieht von solchen Sachen, nicht? Die also alle möglichen Dinge leisten, die man intuitiv erwartet, obwohl man sie nicht eingebaut hat, und die also endlos Heuristiken verlangen würden, wenn man sie also in ein schlechter gesagtes System einbauen würde. Und das ist also so ein Sensorfusionsalgorithmus, der also zum Beispiel Sensoren verschiedener Genauigkeit passend zusammenbasteln und sowas. Also typisches Beispiel, Kombination von Odometer und GPS. Okay, dann wäre es das für heute und wir sehen uns nächsten Donnerstag. Ist alles okay mit dem Zettel? Der ist nächsten Freitag fertig, kein Problem mit. Sonst gerne E-Mail. Okay, bis dahin.